HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider. Hallo. 10 Jahre lang wurde gebaut, begleitet von Protesten. Jetzt ist sie schließlich fertig und der Verkehr freigegeben. Die Rede ist von der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Gute Nachrichten sind das für alle Menschen, die in und um Wiesbaden mit dem Auto unterwegs sind. Der Verkehr rollt über die neue Schiersteiner Brücke, genauer über 2 parallel verlaufende Brücken über den Rhein. Lange Zeit ging das ja nicht. Da haben Pendlerinnen und Pendler Tag für Tag im Stau gestanden. Jetzt soll das Ganze also ein Ende haben. HR-Info-Reporterin Andrea Bonhagen hat diesen Brückenbau über Jahre für uns verfolgt und sie hat sich jetzt schon in den frühen Morgenstunden den Verkehr auf dieser neuen Brücke angeschaut. Wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, was da die Pendlerinnen und Pendler so gesagt haben zum Verkehr auf der neuen Brücke.
Ja, ich konnte ein paar Autofahrer durchs Fenster sprechen, die an der Ampel standen. Wunderbar, hat einer gesagt. Einer war sehr zufrieden, aber auch ein bisschen irritiert, weil alles so neu war. Es gibt ja auf der Brücke zum ersten Mal Tempo 100 und zum ersten Mal ist da 6-spurig. Also für die 3 neuen Spuren von Mainz nach Wiesbaden haben die extra eine komplett neue Brücke gebaut. So komfortabel wie noch nie. Daneben gibt es eben die 3 Spuren in die andere Richtung von Wiesbaden nach Mainz. Ein Autofahrer meinte, es sei noch etwas sandig da oben. Er war etwas enttäuscht, weil nach der Brücke Abfahrt Eppelallee noch gebaut wird. Da gibt es schon vorher Tempo 80.
Teilweise gibt es ja auch Tempo 40. Warum? Dazu nochmal Andrea Bonhagen.
In Mainz noch Tempo 40. Da ist eine S-Kurve. Da muss noch der Verkehr von dieser neuen Rheinbrücke auf die Landbrücke in Mainz gelenkt werden. Die Landbrücke in Mainz, die muss nämlich auch noch neu gebaut werden. Und der Bund streitet seit 10 Jahren mit Rheinland-Pfalz, mit Mainz, mit Naturschützern, ob es an der Stelle 6-spurig weitergehen soll, 3 Spuren in jede Richtung oder 4-spurig, 2 Spuren in jede Richtung. Da ist der Mainzer Sand, besonders schützenswerte Sanddünen mit Kiefern und seltenen Tieren, einerseits. Andererseits ist die Schiersteiner Brücke extrem stark befahren, 90.000 Autos täglich, deshalb war sie auch schon so früh marode. Der Fall liegt jetzt bei der EU. Der Mainzer Sand ist nämlich europäisches Schutzgebiet.
Deswegen gab es ja auch Proteste vor dem Bau, währenddessen und auch zur Eröffnung der neuen Schiersteiner Brücke. Was sagen denn die Hessen dazu?
Ganz genau. In Wiesbaden sagt der Verkehrsdezernent Kowal von den Grünen, wenn Hessen die Schiersteiner Brücke 6-spurig baut und es in Rheinland-Pfalz dann 4-spurig weitergeht, dann ist das ein Treppenwitz. Und der Mainzer Oberbürgermeister Hase, der dagegen unterstützt die Naturschützer. Der war der einzige Politiker, der zu den Protestieren hingegangen ist. Er sagt, 4+2 Lösung muss kommen. Also verkehrte Welt, der Wiesbadener Grüne will den Ausbau, der CDU-nahe Mainzer den Naturschutz.
Spannende Einblicke von Andrea Bonhagen. Sie hat uns berichtet über die Eröffnung der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Da rollt der Verkehr jetzt nach gut 10 Jahren Bauzeit. Und das nicht zu leise, wie wir gehört haben. Mehrere Moscheen in Deutschland haben in den vergangenen Tagen und Wochen Drohschreiben erhalten, auch Moscheen bei uns in Hessen. Zuletzt an die islamische Religionsgemeinschaft DITIB in Frankfurt, gespickt mit Karikaturen des Propheten Mohammed. Gemeinden und Landesverband haben daraufhin die Behörden eingeschaltet, doch von denen fühlen sie sich teilweise nicht ernst genommen. Frank Angermund berichtet.
Im Briefkasten der DITIB-Zentralmoschee im Frankfurter Bahnhofsviertel landet ein Brief. In dem Umschlag stecken 5 eng beschriebene DIN-A4-Seiten voller Gewaltfantasien gegen Muslime. Unter anderem steht dort, dass ihnen nur durch rohe Gewalt beizukommen sei. Der Prophet Mohammed wird als Drecksack bezeichnet und mit Karikaturen geschmäht, ein No-Go für Muslime. Für den jungen Imam Osman Kutschau aus Neu-Isenburg, der gerade in der Frankfurter Moschee aushilft, ist es die erste direkte Erfahrung mit einem Drohschreiben.
Als ich es auch meinen Eltern gesagt habe, waren die auch ein bisschen verunsichert, haben nochmal nachgefragt, was für eine Art von Drohbrief es war. Und weil es auch meine ersten Erfahrungen sozusagen als Imam sind, waren sie auch oder wollten nicht unbedingt, dass ich jetzt sofort nochmal hier morgens den Tag darauf nochmal hier in die Moschee komme.
Doch auch wenn seine Eltern und andere Gemeindemitglieder unsicher wegen der Drohschreiben sind, hat der junge Imam das Freitagsgebet gehalten. Das Hessische Landeskriminalamt weiß von den Drohschreiben, sagt Sprecherin Virginie Wegner in Wiesbaden. Sie bleibt aber vage.
Verschiedene Drohschreiben, wie zuletzt in Niedersachsen, die sich gegen muslimische Gemeinden dort richteten, trugen das Kürzel NSU 2.0. Diese Fälle hatten wir auch bereits in Hessen. Was ich sagen kann, ist, dass bei diesen Fällen kein Zusammenhang besteht zur ursprünglichen Serie NSU 2.0.
Die LKA-Sprecherin betont, dass es bei solchen Bedrohungen einen engen Austausch zwischen Polizei und muslimischen Gemeinden gebe. Das sieht der Vizevorsitzende der DİTİB-Moschee Gelnhausen, Mustafa Köçütok, kritischer. Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau hatte die Gemeinde einen Brief mit Hakenkreuz und Fotos des Attentäters und dessen Mutter erhalten. Dazu die Drohung, wir werden euch alle vernichten.
Wir melden das weiter, das wird aufgenommen. Die sagen, okay, das geht, wird weitergearbeitet, aber was im Endeffekt rauskommt, ob das jetzt irgendwelche Fälle gelöst wurden oder irgendwas dadurch erreicht wurde, man bekommt keine Antwort.
Dabei wäre es für die Gemeindemitglieder wichtig zu wissen, ob sie weiterhin Angst haben müssen, sagt er. Der Vorsitzende von DİTİB Hessen, Salih Özkan, sagt, fast alle Gemeinden in Hessen hätten schon Drohbriefe erhalten, vor allem nach dem Anschlag von Hanau. Zuletzt seien solche Schreiben in Schlüchtern, Gelnhausen, Wächtersbach, Dieburg und Frankfurt verschickt worden. Er möchte nicht, dass vor jeder Moschee ein Polizeiauto stehen muss, dennoch fordert er Unterstützung beim Thema Sicherheit.
Es muss ein Konzept her und das am besten mit Spezialisten im Gespräch mit Spezialisten zu klären. Eventuell mit den Religionsgemeinschaften, die diese entsprechenden Sicherheitskonzepte schon erarbeitet haben. Wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.
Ein Problem für die Gemeinden, für Sicherheitstechnik müssen sie selbst aufkommen. Der DİTİB-Vorsitzende sagt, dass es ein Sicherheitsgespräch mit Frankfurts Polizeipräsidenten zur Lage gebe. Für ihn ein wichtiger Schritt.
Frank Angermund war das. Er hat uns berichtet über Drohschreiben und Schmähungen, die bei hessischen Moscheegemeinden eingegangen sind. Wir schauen kurz über die hessischen Landesgrenzen hinaus nach Thüringen, genauer nach Erfurt. Dort hat es eine Massenschlägerei gegeben, angezettelt offenbar von mutmaßlichen Neonazis aus Hessen. Passiert ist das Ganze schon am Freitag. Die Polizei hat uns den Vorfall aber erst jetzt bestätigt, genauer meiner Kollegin Katinka Mumme. Sie habe ich deshalb vor dieser Sendung gefragt, was ist bisher bekannt?
Die Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren sind am Freitagabend durch die Erfurter Innenstadt gelaufen. Dabei sollen sie rechtsradikale Parolen gerufen haben. Als Passanten sie ansprachen, sei eine Massenschlägerei ausgebrochen mit rund 20 Beteiligten. Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen dabei 2 Menschen schwer und 6 leicht verletzt worden sein. Laut Polizei laufen gegen die Täter jetzt Verfahren, unter anderem wegen Volksverhetzung und gefährlicher Körperverletzung.
In Erfurt haben offenbar Neonazis aus Hessen eine Massenschlägerei verursacht und mehrere Menschen verletzt. Die Ermittlungen laufen, die Informationen dazu hatte Katinka Mumme. Geldautomatensprengungen, über die berichten wir hier ja immer wieder, denn es gibt einfach so viele davon. Und meist sind die ziemlich spektakulär. Jetzt ist so eine Automatensprengung spektakulär schiefgegangen. In Frankfurt wollten Räuber nämlich fette Beute machen, haben aber die Rechnung ohne die Sicherheitstechnik gemacht. Die Automatensprengung misslungen, die Räuber auf der Flucht. Mein Kollege Andreas Heigen ist für uns an dem Fall dran und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, die Räuber sind also geflüchtet. Was ist denn über die bekannt?
Ja, die Polizei spricht von 2 Räubern, die versucht haben, Gas in einen Automaten einzuleiten, um ihn dann eben zu sprengen, so wie wir das ja von vielen anderen Fällen kennen, auch bei uns in Hessen. Aber hochgegangen ist da in der Nacht in Frankfurt in der Saalburgallee gar nichts, denn ehe sie sprengen konnten, hat ein Gasnebel ihnen schon die Sicht in der Filiale fast komplett vernebelt. Ja, und dann sind sie abgehauen, geflüchtet, zu zweit auf einem Roller und seitdem sucht die Polizei nach ihnen.
Gas vernebelt den Räubern die Sicht und schlägt sie in die Flucht. Was ist das denn für eine Sicherheitstechnik? Dazu nochmal Andreas Heigen.
Also im Internet gibt es Anbieter, da findet man das System als Schutz- oder Sicherheitsnebel. Das ist dann für Geldautomaten, Tresorräume, Lagerräume und Geschäfte, also überall, wo Wertsachen lagern, die man schützen will. Angeblich ist dieser Sicherheitsnebel, der dann da versprüht wird, unbedenklich für Mensch, Tier und sogar Mobiliar. So heißt es eben bei diesen Anbietern. Ja, interessant ist, dass diese Gasnebelanlage, die eben auch in der Bankfiliale eingebaut ist, offenbar in der Lage ist zu erkennen, dass am Geldautomat rumgefummelt, rumgewerkelt, rumgemacht wird, um dann eben einen dichten Nebel zu versprühen. Ich sag mal vereinfacht gesagt, so ein bisschen wie Disco-Nebel. Und dann ist die Sicht eben so schlecht, dass man nicht mehr an dem Automaten weiter knacken kann oder irgendwie Gas einleiten kann, weil man relativ schnell die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann und dann abhauen muss. Ja, in Frankfurt-Bornheim in der Nacht hat das jedenfalls geklappt, dieses System. Die Täter sind ohne Beute abgehauen und es ist auch kein großer Schaden in der Bank entstanden, sagt die Polizei.
Sagt Andreas Heigen. Er hat uns berichtet über eine misslungene Geldautomatensprengung in Frankfurt. Die Diebe wurden dort von einer ausgeklügelten Sicherheitstechnik in die Flucht geschlagen.
HR Info. Der Tag in Hessen.
Zu Beginn dieser Sendung haben wir über ein Langzeitbauprojekt gesprochen, die Schiersteiner Brücke. Jetzt zum Ende reden wir über ein anderes. Es geht um Windräder. 1164, so viele gibt es im Moment bei uns in Hessen. Damit die noch schneller gebaut werden, wurden die Genehmigungsverfahren jetzt vereinfacht. Und dieser Fall aus Limburg zeigt, das ist auch dringend notwendig. Da gibt es nämlich Chaos. 2 Windräder sollen gebaut werden in Limburg-Albach. Aber die Genehmigung hat ganze 5 Jahre gedauert. hr-Info-Reporter Benjamin Müller, was genau ist denn da los?
Ja, also die Stadt hatte die beiden Windräder 2016 beantragt. Genehmigt worden sind sie dann aber erst 2021 und dabei sind die eigentlich von einem verkürzten Verfahren ausgegangen. Ja, und dann gab es noch Probleme mit der Genehmigung. Die gilt nämlich nur für einen ganz bestimmten Windradtyp. Den wollte die Stadt dann bestellen und der Hersteller meinte aber, ja, das tut uns jetzt leid, aber nach 5 Jahren ist der jetzt leider nicht mehr lieferbar. Und das bedeutet, jetzt muss ein komplett neuer Antrag gestellt werden.
5 Jahre für die Genehmigung ist natürlich sehr lange. Das Regierungspräsidium in Gießen ist ja dafür zuständig. Wir haben Benjamin Müller deshalb gefragt, was sagt das Regierungspräsidium denn dazu?
Also die meinen, 2016 ist hier bei uns ein Antrag für diese beiden Windräder eingegangen, das stimmt, aber der war eben unvollständig und bis dann alle Unterlagen von der Stadt Limburg nachgereicht worden sind, hat es wohl 4 Jahre gedauert und deshalb hätte die eigentliche Genehmigung ja auch nur 1 Jahr gebraucht, sagt das RP. Ja, und sie haben ja auch gesagt, dass im Schnitt eine Genehmigung ohne Öffentlichkeitsbeteiligung 3 Monate dauert, wenn alle Unterlagen vorliegen, mit Öffentlichkeitsbeteiligung ungefähr 11 Monate.
Also schieben die Schuld sozusagen nach Limburg zurück, aber das ist ja trotzdem ein absurdes Beispiel, sagt unser Reporter.
Ja, auf jeden Fall. Also eine Behörde wie die Stadt Limburg, die machen sowas ja öfter, also Anträge stellen und so. Und wenn die 4 Jahre brauchen, das alles vollständig einzureichen, also dann hat da entweder jemand extrem was verbummelt oder die Genehmigung von diesen Windrädern ist einfach so kompliziert, dass sie kein Mensch versteht.
Aber immerhin soll dann ja jetzt alles besser werden mit den neuen Gesetzen. Dazu nochmal Benjamin Müller.
Ja, also zum Beispiel entfällt die Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung, aber auch der Artenschutz ist nicht mehr so streng geregelt und andere Anlagentypen, die müssen nur nochmal überprüft werden, wenn die irgendwie extreme Nachteile mit sich bringen. Sonst kann man einfach einen anderen Anlagentyp bauen und das geht dann einfacher, sagt das Regierungspräsidium.
Benjamin Müller war das mit einem Fall aus Limburg. Dort hat die Genehmigung für 2 Windräder ganze 5 Jahre gedauert. Jetzt können sie trotzdem nicht gebaut werden. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.